SRF 3.
Papier ohne Inhalt in Kenia. Trotz Marathonverhandlung schauen beim Treffen der Welthandelsorganisation keine Beschlüsse heraus. Rückbesinnung bei Hauskäufern. Trotz der tiefen Zinsen nehmen sich die Schweizer beim Immobilienkauf wieder mehr Zeit. Teilerfolg für China. Die USA erlauben den Chinesen zähneknirschend mehr Einfluss im Währungsfonds IWF. Keine Wetteränderung in der Schweiz. In der Nacht breitet sich im Flachland wieder Nebel aus und bleibt teils kleben. Sonst ist es morgen sonnig und mild. Am Mikrofon ist Isabel Meissen. Wir wollten ursprünglich an dieser Stelle sagen, es sei eine Zangengeburt gewesen an der Konferenz der Welthandelsorganisation WTO in Kenia. Aber bei einer Zangengeburt kommt trotz aller Widerstände am Ende ein Kind zur Welt. Und das ist bei der WTO nicht der Fall. Die hat heute nichts Konkretes geboren. Es hat keine Einigung gegeben bei dieser Verhandlungsrunde. Frage daher an Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis. Ist das schlimm?
Nun, für kleine Länder wie die Schweiz zum Beispiel ist das nicht besonders positiv, weil die WTO ist basisdemokratisch organisiert. Wenn diese 160 Länder etwas gemeinsam herausfinden, so ist da ein Interessensausgleich zwischen jenen der Großen, wie zum Beispiel der USA, oder auch den Kleinen, wie zum Beispiel der Schweiz. Weil jetzt hier keine Einigung gefunden wurde bei der WTO, dürften sich die regionalen Abkommen, die ohnehin schon am Stehen sind, noch weiter beschleunigen. Dort steht aber häufig ein großer gegenüber mehreren kleinen. Und es ist fast klar, wer dort meistens der Gewinner ist, nämlich der Große.
Zumindest hat man sich Mühe gegeben, man hat die Verhandlungen zweimal verlängert. Warum hat es nicht geklappt? Wo lag der Hund begraben?
Die Interessensgegensätze, die waren riesig. Zum Beispiel wollte Indien weiterhin Subventionen zahlen für die Lagerhaltung von Grundnahrungsmitteln. Es sagte nur so, könne es garantieren, dass die Ärmeren nicht allzu viel gegenüber Preisausschlägen bei Getreide und Reis ausgesetzt sind. Die USA, die wollten das aber nicht. Sie hingegen wollten selber an Agrarkrediten festhalten. Das sind Exportsubventionen für ihre Agrarprodukte. Dann wollten die Industrieländer mehr Dienstleistungen exportieren können in Schwellen- und Entwicklungsländer. Bankenversicherungen zum Beispiel, das wollten diese wiederum nicht. Also man sieht es wie ein Gegensatz von riesigen Interessensgegensätzen und man hat hier keine Einigung gefunden.
Auch die Schweiz war in Nairobi dabei. Für die Schweizer Bauern zum Beispiel sind WTO-Beschlüsse jeweils wichtig. Wie ist diese Konferenz ohne Einigung aus dieser Sicht zu werten?
Die Schweizer Bauern, die können etwas aufatmen. Ihre Getreideproduktion und Milch, die wird weiterhin, darf sie subventioniert werden, noch bis 2020. Dann nämlich, wenn dieses Getreide und diese Milch zu Schokolade, Milchpulver und Ähnlichem verarbeitet wird, das in den Export geht. Auch die Nahrungsmittelindustrie, die eben diese Umwandlung von Getreide und Milch bewerkstelligt, auch die wird weiterhin Subventionen erhalten. Und zwar nicht zu knapp. Insgesamt wird die Schweiz in den kommenden Jahren weiterhin etwa 100 Millionen dafür ausgeben. Das aber noch bis 2020, dann ist Schluss.
Einschätzungen von Massimo Agostinis, vielen Dank. Potenzielle Hausbesitzer rannten den Banken fast die Türen ein in den letzten Jahren. Obwohl die Hypozinsen immer noch rekordtief sind, hat das jetzt nachgelassen. Die Leute überlegen sich einen Kauf wieder genauer. Warum, das fragen wir gleich. Zuerst aber ins Nachrichtenstudio zu Damian Rast. In Polen sind heute tausende Menschen auf die Straße gegangen.
Sie demonstrierten gegen die neue nationalkonservative Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit. In Polens Hauptstadt Warschau versammelten sich die Demonstranten vor dem Parlament. Die Kritiker werfen der Regierung vor, Justiz und Verwaltung unter ihre Kontrolle bringen zu wollen. Die konservative Partei Recht und Gerechtigkeit stellt seit den Parlamentswahlen Ende Oktober die Regierung. Auf Einladung der Schweiz sind die Präsidenten Aserbaidschans und Armeniens in Bern zusammengekommen. Verhandelt wurde über den Konflikt um die Region Nagorno-Karabach, die von beiden Ländern beansprucht wird. Ergebnisse habe es keine gegeben, aber beide Seiten hätten sich bereit erklärt, die Verhandlungen fortzusetzen, teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die OSZE, mit. Der deutsche Dirigent Kurt Masur ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Das gab das New Yorker Philharmonische Orchester bekannt, dessen Leiter Masur von 1991 bis 2002 war. Zuvor hatte er als Kapellmeister fast 30 Jahre lang das Leipziger Gewandhausorchester dirigiert. Bekannt wurde Masur neben seiner Tätigkeit als Dirigent durch sein politisches Engagement bei der deutschen Wiedervereinigung, wo er zu den Mitunterzeichnern eines Aufrufs zur Gewaltlosigkeit zählte. Wegen hoher Luftverschmutzung bleiben morgen die Schulen in Teheran und zwei weiteren Städten Irans geschlossen. Als weitere Maßnahme werde der Verkehr eingeschränkt, sagte der Umweltschutzbeauftragte der Region. Außerdem blieben einige Fabriken für eine Woche geschlossen. Gründe für den Smog sind laut den Behörden Fahrzeuge, die nicht den ökologischen Normen entsprechen, sowie die inkonsequente Durchsetzung von Abgasvorschriften. In Irak sind bei einem Luftangriff auf Stellungen der Terrormiliz IS 9 irakische Soldaten ums Leben gekommen, vermutlich aus Versehen. Das Verteidigungsministerium in Bagdad erklärte, irakische Truppen hätten bei einem Vorstoß auf die Stadt Fallujah US-Luftunterstützung angefordert. Beim Luftangriff seien dann die Soldaten getötet worden. Die USA kündigten eine Untersuchung des Vorfalls an. US-Außenminister Ash Carter sprach von einem Fehler auf beiden Seiten. Die von den USA geführte Koalition unterstützt die irakische Regierung im Kampf gegen die Terrormiliz IS. Die Schweizer Alpinskifahrerinnen haben in Val d'Isère einen Doppelsieg feiern können. Lara Gut gewann die Weltcup-Abfahrt vor ihrer Teamkollegin Fabienne Sutter. Und die Abfahrt der Männer in Val Gardena hat der Norweger Axel Lund Svindal gewonnen. Marc Gisin kam als bester Schweizer auf Platz 19. Der Slowene Peter Preus hat das Weltcup-Skispringen in Engelberg gewonnen, vor seinem jüngeren Bruder Domen Preus. Bester Schweizer wurde Simon Ammann als 21. Beim Skilanglauf-Weltcup im italienischen Toblach hat der Italiener Federico Pellegrino das Sprintrennen im freien Fall gewonnen. Im freien Stil gewonnen, Entschuldigung. Der Schweizer Jovian Hedinger wurde 4. Das Wetter. In der Nacht ist es meist sternenklar. Im Flachland breitet sich aber erneut der Nebel aus. Morgen am 4. Advent liegt im Mittelland teilweise zäher Nebel mit einer Obergrenze bei 500 bis 700 Metern. Sonst ist es wieder sonnig bei rund 11 Grad.
Info 3 Abend.
Wer hat nicht schon daran gedacht, ein Häuschen mit Garten oder eine schöne Eigentumswohnung? Angesichts der tiefen Zinsen sind in letzter Zeit rekordverdächtig viele Schweizer bei ihrer Bank vorstellig geworden und haben oft auch eine Hypothek bekommen. Schon bald gab es dann Warnrufe, der Immobilienmarkt könne sich überhitzen. Unterdessen ist diese Gefahr wieder kleiner geworden. Warum, das weiß Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Als die Zinsen vor rund 4 Jahren erstmals praktisch auf Null sanken, da war die Aufregung groß. Die eigenen 4 Wände, für viele Leute schienen sie nun finanzierbar. Der Ansturm auf Häuser und Eigentumswohnungen war enorm. Denn niemand war sich sicher, wie lange die Phase der billigen Hypotheken dauern würde. Heute ist klar, sie dauert noch geraume Zeit. Potenzielle Hauskäufer seien deshalb kritischer geworden, beobachtet Claudio Saputelli, Immobilienexperte bei der UBS.
Heute nehmen sie sich viel mehr Zeit und schauen auch viel mehr auf den Preis. Also heute schießen sie nicht einfach rein und kaufen das erstbeste Objekt, sondern heute sind sich Käufer viel mehr bewusst, die Zinsen bleiben noch länger tief, also dann schaue ich etwas genauer, was ich da kaufe.
Hinzu kommt, dank einer regen Bautätigkeit ist auch das Angebot größer geworden. Zurückhaltendere Käufer und ein größeres Angebot, das hat den Preisanstieg auf dem Immobilienmarkt gebremst. In einzelnen Regionen sind die Preise sogar gefallen. Und vorsichtiger geworden sind nicht nur die Bankkunden, auch viele Banken selber.
Es hat sich schon recht verändert. Insgesamt schauen viele Banken mehr auf die Qualität der Hypothekarkredite und vielleicht jetzt weniger nur auf das Volumen.
Die Hypothekarzinsen steigen sogar wieder. Die meisten Banken verlangen für eine 10-jährige Festhypothek mehr als 1,5% Zins, nachdem dieser Satz zeitweise unter 1% gefallen war. Allerdings, auch 1,5% Zins ist extrem wenig. Deshalb mahnt die Nationalbank weiterhin zur Vorsicht. Für eine Endwarnung auf dem Immobilienmarkt ist es also noch zu früh, trotz erster Anzeichen einer Entspannung.
Info 3 Abend.
Spätestens seit der Griechenland-Krise im Sommer kennt jedermann den IWF, den Internationalen Währungsfonds, der Notfallkredite an Länder in der Bredouille vergibt. Im IWF selbst hat es allerdings in letzter Zeit laut rumort, denn die USA haben mit ihrem Stimmenanteil faktisch ein Vetorecht. Und sie haben sich bisher hartnäckig geweigert, aufstrebenden Volkswirtschaften wie China mehr Mitsprache einzuräumen. Jetzt haben die USA nachgegeben. Wirtschaftsredaktorin Denise Schmutz.
Der große Gewinner der Reform ist China. Das Land ist mittlerweile nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft und Exportweltmeister. Und nun soll China, wie auch andere Schwellenländer, mehr Mitspracherecht erhalten beim Internationalen Währungsfonds IWF. Möglich machte das ein Entscheid des US-Senats, der die Reform nach 5 Jahren endlich ratifiziert hat. Damit kann China nun also aufsteigen und wird zum drittwichtigsten Anteilseigner am Währungsfonds, hinter den USA und Japan. Die USA behalten zwar bei wichtigen Entscheiden auch in Zukunft ihr Vetorecht. Hingegen verlieren die bisher überrepräsentierten Industrieländer aus Europa etwas an Einfluss. Auch die Schweiz. Teil der Reform ist nämlich, dass die Europäer künftig 2 Sitze im Exekutivrat, dem operativen Entscheidungsorgan des IWF, an Schwellen- und Entwicklungsländer abtreten. Für China ist die Reform beim Internationalen Währungsfonds der 2. wirtschaftspolitische Prestigeerfolg innerhalb weniger Wochen. Gerade erst hatte der IWF beschlossen, die chinesische Währung in seinem Währungskorb aufzunehmen. Damit bekam der Yuan eine Art Ritterschlag als Weltreservewährung neben Dollar, Euro, Pfund und Yen. Verbunden mit der Reform beim Internationalen Währungsfonds ist auch eine massive Aufstockung des Kernkapitals, der wichtigsten Quelle für Hilfsprogramme zugunsten von Krisenländern wie etwa Griechenland. IWF-Chefin Christine Lagarde sprach deshalb von einem wichtigen Schritt nach vorne. Der IWF könne nun künftig effektiver handeln.
Was wichtig ist und was die Welt bewegt, gibt es immer im Info 3, kompakt und verständlich. Heute im Studio Christoph Studer und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.